ARD Sounds.
He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen.
Und ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Aber nicht mehr nur, denn
ich bin auch Deutscher.
Ja, wir müssen vielleicht unser Intro, deswegen habe ich heute mal angefangen, verändern. Seit vergangener Woche ist Jif auch deutsche Staatsbürgerin. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Willkommen im Club.
Bin schon länger hier, aber jetzt offiziell eine deutsche Staatsbürger. Ich habe meinen Termin letzte Woche bei die Amt für Innere und Migration bekommen und hat die richtigen Papiere dabei und habe schon meinen Einbürgerungstest gemacht, ja, in Juni letztes Jahr. Habe sogar 33 von 33 Punkte.
So. Streberin, würde man sagen, ja. Im Deutschen, aber herzlichen Glückwunsch.
Habe ein paar
dazu.
Neue Sachen gelernt.
Über dieses Land.
Ja, was macht der Bundesrat zum Beispiel, wofür ist es da? Und ein paar andere wichtige Sachen, die jeder Bürger wissen soll. Sollen und müssen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
das war wirklich, wir hatten, ja, und die ganzen Unterlagen in der Tat, das war ein ganz schöner Batzen, den wir da zusammentragen mussten. Und du hast dich bei unserer letzten Folge beim SWR Podcast Festival in Mannheim so ein bisschen über die Ordner, die ich hier anlege, lustig gemacht. Aber das würde man im Englischen sagen, it came in handy, ne? Also es war ganz praktisch, dass da alles griffbereit war.
Ja, ich muss sagen, wir waren sehr gut organisiert, wir hatten alles dabei und ich habe deswegen diese Woche nicht Mondfreude, Moonjoy, aber
wie beim letzten Mal?
Burgerjoy, also Burgerfreude, oder wie würde man das sagen? Also
Burgerfreude, ja, und zur Feier, weil es der Tag der Einbürgerung war, gab es zur Feier am Abend dann einen Burger für jeden. Einen Burger auf dem Grill. Ja. Wobei, ich hatte auch noch einen zweiten, ehrlich gesagt. Vor lauter Freude. Ja, aber es war wirklich ein langer Prozess natürlich und du hast es auch erst begonnen, in dem Moment, wo noch unter der Ampelregierung das Staatsbürgergesetz verändert wurde und dann eben nicht mehr der Verzicht auf die ursprüngliche Staatsbürgerschaft ein Hindernis war für dich, wo du gesagt hast, ich würde ja nie meine amerikanische aufgeben wollen, Staatsbürgerschaft. Aber die Realität, die Millionen von Menschen in diesem Land hier haben, dass sie eben entweder aus einer anderen Kultur kommen, aber die nicht aufgeben wollen und beides sein. Was ich auch immer gesagt habe, ich bin ja halber Italiener, halber Deutscher. Ich habe immer zwei Nationalitäten gehabt, zwei Staatsbürgerschaften, aber das war nie ein Thema, weil es eben zwei EU-Staatsbürgerschaften waren. Das hat sich dann irgendwie hat keinen groß interessiert in dem Sinne. Aber dass man sagt, ich bin beides, ich sitze nicht zwischen zwei Stühlen, sondern auf zwei Stühlen und bin aber dennoch Teil dieser Gesellschaft hier und dieses Landes. Und ich muss auch sagen, es ist jetzt möglich, eben zwei Staatsbürgerschaften zu haben. Da hast du dann auch gesagt, ich will, oder was waren eigentlich deine Gründe, dass du schneller einreisen? Das ist ja nicht unbedingt.
Ja, ich wollte mit euch in die gleiche Schlange stehen, wenn wir zurück.
Ja, wir haben dich ja oft auch mitgenommen.
Nee, also ich finde, ich lebe hier in Deutschland schon ein paar Jahre. Also unsere Kinder sind hier geboren. Ich arbeite hier. Ich wohne hier. Bis letzte Woche hatte ich auch einen Aufenthaltstitel und deswegen könnte ich auch arbeiten und bleiben. Die einzige eigentlich, was ich nicht machen könnte, war wählen. Und jetzt darf ich das auch. Sogar ich könnte auch zum Beispiel für die EU arbeiten. Ich könnte in ein anderes EU-Land leben, weil ich jetzt eine deutsche Bürger bin. Aber es ist auch, muss ich sagen, also du warst dabei. Du weißt, es war mehr emotional, als ich erwartet habe.
Ja, ich auch. Ich war echt überrascht. Also wir waren in einem ziemlich nüchternen Büro in dieser Innenbehörde und eine sehr nette Sachbearbeiterin, die uns da quasi nochmal alles gegengecheckt hat. Aber ja, ich war auch, als dann dieser, man muss dann das sich durchlesen nochmal und auch
eine Erinnerung an die Verfassung, der deutsche Verfassung und was meine Rechte als deutscher Bürger. Sogar zwei neue Sachen auf der Liste. Dieses Mal hat die Frau erzählt, seit zwei Jahren. Und ein war der Verpflichtung, jüdische Leben zu schützen. Und der andere war, also ich darf keinen Angriff auf die deutsche Regierung unternehmen.
Nein, du darfst nicht einen Angriffskrieg unterstützen.
Genau.
Ja, beides neue Punkte, glaube ich auch, die aufgenommen wurden, auch angesichts der Entwicklung der letzten Zeit. Aber das war wirklich sehr schön, sich das auch nochmal alles so durchzulesen und wirklich wichtig. Auch Dinge, die man für selbstverständlich eigentlich nimmt und so quasi für gegeben. Aber das sich nochmal vor Augen zu führen, was das eigentlich bedeutet, auch diese Staatsbürgerschaft. Ne? Also die Souveränität des Volkes, die Gewaltenteilung anzuerkennen, die Unabhängigkeit der Gerichte, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und all diese Dinge, Mehrparteienprinzip, Chancengleichheit natürlich auch eben. Und wie du sagtest, diese beiden neuen Punkte, die aufgenommen wurden, einmal die, wie du sagtest, die Verpflichtung zum Schutz jüdischen Lebens und keine Angriffskriege irgendwie vorantreiben zu wollen, fand ich wirklich sehr, sehr bewegend, das dann zu unterzeichnen und zu unterschreiben. Und dann hast du diese Urkunde überreicht bekommen.
Ja, und bald auch einen Ausweis und einen Reisepass. Und ich muss sagen, das erste Mal, wenn ich diesen Reisepass benutze, würde ich wie ein Fake fühlen, wie jemand kommt gleich und nimmt das weg und sagt, nee, das darfst du nicht. Aber deswegen ist es auch...
It's for real,
aber das ist, ne, also weil, obwohl ich hier schon länger gelebt habe und obwohl ich fühle mich auch in einer Art wie eine gute Deutsche, in die Sinne von, ne, ich liebe deutsche, weiß ich, Tradition, also ich war für das erste Mal dieses Jahr bei Karneval, ich liebe Oktoberfest, ich habe selbst jetzt zweimal eine Kohlfahrt organisiert, für vielleicht unsere Zuhörer im Süden wissen nicht, was das ist,
eine Grünkohlfahrt, was sehr Friesisches,
ne? Eine total super Tradition, ich lade alle hier im Norden ein und wir machen das zusammen. Ich liebe, ne, es ist jetzt Spargelzeit, ich liebe Käsespätzle und Maultaschen und grüne Soße und Schweinebraten und also ich finde, ich passe. Ja,
also du hättest eigentlich auch ohne Einbürgerungstest und all die Sachen und Sprachtest und all das hättest,
ja,
du das.
Einfach,
stimmt, in manchen oder in vielen Belangen, was das betrifft, bist du sehr viel deutscher als ich.
Ja, aber ich glaube, besonders für Leute, die, ne, also die kommen nach Deutschland, es ist das Gefühl, dass man jetzt offiziell gehört jetzt zu Deutschland. Sagt man das? That I belong here. Dieses Gefühl von Belonging, weil das ist aus Ausländer oder Fremde. Manchmal das, naja, man fühlt sich aus Außenseiter und jetzt, ja, also es ist das Gefühl, dass ich bin echt akzeptiert hier.
Angekommen.
Ich
nach fast 20 Jahren.
Hier. Und das ist eine, ja, muss ich sagen, es war ein bisschen emotional. Und wie unsere Zuhörer schon wissen, ich bin nah am Wasser gebaut, zu nah.
Sehr schönes deutsches Sprichwort,
ja,
übrigens. Ja. Sag mal, was sagt man im Amerikanischen?
Close to the water, no, build close up. Nee,
bestimmt nicht.
Irgendwas Ähnliches, was sagen wir? Och Mann, das ist noch ein Grund, warum ich Deutsche bin, weil ich kann die englische Redewendung nicht erinnern.
Nicht mehr so sehr.
Also, nee, was sagt man?
Wir sammeln, wir werden es nachreichen. Ach,
aber es gibt auf jeden Fall einen, das sehr ähnlich ist. Und,
ja, nee, das war wirklich ein emotionaler Moment für uns beide. Und es ist wirklich mehr als nur so ein Papier und auch diese Erinnerung, diese freiheitliche demokratische Grundordnung, die wir ja so im Alltag leben und für selbstverständlich erachten, sich dann nochmal zu erinnern, was für ein hohes Gut das ist und was für ein besonderes Privileg es auch ist, hier in diesem Land auch zu leben. Das hat uns sehr bewegt und deswegen haben wir gesagt, da müssen wir drüber reden und,
ja.
und das hier gleich zu Beginn nochmal präsentieren und mal gucken, ob wir unsere Intros irgendwie verändern, dass wir jetzt ein deutsch-amerikanischer, es ist jetzt noch mehr ein transatlantischer Podcast geworden.
Ja.
Let's put it this way.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Zwei Herzen in einen Brust, genau.
Ja, aber ich muss mich immer noch ein bisschen dran gewöhnen, das stimmt. Ja. Ich finde es auch noch ein bisschen, ja, einfach noch neu. Es ist ja auch ganz frisch.
Ja, aber es macht auch Sinn, bald, also ich weiß nicht, ich habe nicht kalkuliert, aber bald würde ich länger in Deutschland gelebt haben als in die USA. Also ich glaube noch nicht, aber ja, nee, das ist auf jeden Fall mein Heimat.
Genau, und dann folgt noch, wenn das zeitlich, und wir werden es versuchen einzurichten, natürlich irgendwann im Laufe der nächsten Wochen oder Monate noch die offizielle Überreichung der Urkunde im Hamburger Rathaus. Das wird dann wahrscheinlich auch nochmal ein sehr emotionaler Moment, glaube ich. Ich bringe auf jeden Fall Taschentücher
die
mit.
Taschentücher.
Aber vermutlich nicht nur für dich, sondern auch für mich.
Ja.
Ja, und mit quasi dieser frohen Kunde zu beginnen.
Bürgerfreude, genau.
Bürgerfreude. Einbürgerungsfreude. Zu Beginn dieser Folge an dieser Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an all die Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, die vergangene Woche in Mannheim beim SWR Podcast Festival live dabei waren. Ja, und mit dieser, jetzt sind wir hier wieder zurück in unserem Home-Studio und auch nicht im Pyjama, nee. Wie wir letzte Woche kurz mal haben anklingen lassen, dass es manchmal vorkommt. Also mit dieser neuen Folge, nach diesem einleitenden Absatz, wollen wir natürlich auf die aktuellen Entwicklungen im Krieg, der ja jetzt pausiert durch die Waffenruhe, die diese Woche ja zu Ende geht, am Mittwoch, die zweiwöchige Waffenruhe im Krieg gegen den Iran, aufgreifen. Und ja, das ist erstmal der Blick auf diese aktuelle Lage, die sehr volatil ist. Wir wissen jetzt gar nicht, wie schnell sich das verändert. Also die Frist läuft aus und alle fragen sich, was passiert dann? Und wir haben gesehen, wie sehr hin und her das auch schnell gehen kann. Denn Ende vergangener Woche hieß es erst, nachdem dann auch eine Waffenruhe erstmal im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah und im Südlibanon erzielt worden war, auch auf Druck von Präsident Trump wohl, dass dann natürlich erstmal Freude groß war. Die Iraner haben gesagt, dann machen wir jetzt die Straße von Hormuz doch auf. Aber die Amerikaner, dann hat Donald Trump per Social Media mitteilen lassen, vielen Dank, aber wir werden weiterhin die iranischen Häfen blockieren. Und daraufhin haben dann keine 24 Stunden später die Iraner gesagt, nee, Moment, so dann nicht, dann blockieren wir unsererseits wieder das Ganze. Es gab da auch schon, um das durchzusetzen, auch Angriffe wohl auf einen Öltanker, der unter indischer Flagge versucht hat, diese Straße, diesen Meerweg zu durchqueren. Und dann wurde das wieder eingestellt. Und jetzt stehen wir wieder da und wir sehen halt, die Iraner, die haben nicht gesagt, wir werden das jetzt für immer auflassen und wir uns davon verabschieden, sondern die werden diesen Hebel, glaube ich, in Zukunft für alles Mögliche nutzen können, genau. Und wollen.
Deswegen, ja, haben wir auch letzte Woche gesagt, also es ist jetzt eine Waffe, dass die haben, dass die vielleicht nicht so richtig gemerkt, wie machtvoll das diese Waffe ist und wie die das benutzen können, die Diskussion zu steuern. Wie wir wissen, die Negotiations fangen wieder an diese Woche. Jared Kushner und Steve Witkoff fliegen zurück nach Islamabad.
Und auch J.D. Vance, der Vizepräsident, ist auch wieder soll Teil dieser Delegation
genau,
sein.
Genau, eine zweite Runde zu machen, also vielleicht mehr als 21 Stunden wie letztes Mal, in der Hoffnung, dass die kriegen irgendwas, das wer weiß. Vielleicht sieht das am Ende aus wie die JCPOA, die Joint Comprehensive Plan of Action. Das war der Abkommen, das Obama hat vereinbart in 2015 zusammen mit die UK, Frankreich, Deutschland, Russland und China. Also diese iranische Atom.
Das erste Atomabkommen im Prinzip, ja.
Genau. Und das ist irgendwas, das Trump immer hat genannt, eine schlechte Deal. Also er hat das, ist ausgestiegen und ja, ob er irgendwas besser kriegt.
Ja, genau, das ist der Punkt. Ich glaube, du hast zu Recht gesagt, er will vermeiden, dass was immer für ein Deal da jetzt ausgehandelt wird, dass das auch nur annähernd im Prinzip das Gleiche in Grün ist, nur vielleicht anders formuliert als den ursprünglichen Atomdeal. Und gleichzeitig ist die Frage, ob sich überhaupt, und da hat man ja wirklich lange dran gesessen und verhandelt, ob es überhaupt möglich ist, etwas anderes rauszuverhandeln. Und jetzt sitzen die Iraner an einer Verhandlungsposition, wo sie, und das hatten sie beim letzten Mal eben so nicht, eben diese Straße von Hormuz haben. Und diese Nuklearfrage ist das zentrale Thema, der zentrale Knackpunkt, weil Trump sagte ja, bei ganz vielen haben wir uns genähert und wir sind uns einig bei ganz, ganz vielen, aber an dieser Frage ist die erste Verhandlungsrunde gescheitert. Und daran droht diese zweite Verhandlungsrunde zu scheitern, weil die Iraner jetzt, das heißt dann, ja, man könnte vielleicht das Uran in Teilen auslagern ins Ausland, wir könnten noch ein Moratorium von 10 oder 20 Jahren, bis wir wieder Nuklearprogramme aufgreifen, akzeptieren, im Gegenzug dafür eben eingefrorene Gelder aus dem Ausland wiederbekommen. Aber dann drehen wir uns da wieder, ne, in so einer Spirale, wo man eben schon vorher war. Und ich glaube, das ist ein Riesendilemma für die US-Regierung, für Präsident Trump, weil das ist von Regime-Change und so ist gar nicht mehr die Rede. Ne? Also Ali Khamenei umgebracht zu haben, das war für ihn der Regime-Change, egal ob da jetzt die gleichen Machtstrukturen weiterhin existieren oder nicht. So ein bisschen wie in Venezuela, da sind jetzt auch im Prinzip dieselben Leute an der Macht, bis auf eben Maduro.
Ja, er versucht jetzt zu verkaufen, als jetzt haben wir eine bessere Regime, eine Regime, mit wem wir mindestens reden können, sagt
ja.
er.
Aber die Nuklearfrage ist eben der Knackpunkt. Und das Dilemma für Trump ist, was passiert, wenn die scheitern? Er kann dann sagen, ah, wir verlängern die Verhandlungsrunden, die Waffenruhefrist, vielleicht nochmal eine Woche oder so. Aber ich glaube, was er auf keinen Fall wollen kann, ist eine Rückkehr zu zu Kampfhandlungen, zu Angriffen. Ich glaube, es ist extrem unpopulär in den USA. Es wird wieder extrem teuer. Es wird wieder die Wirtschaft und alles, die Börsen wieder sehr betreffen. Es wird auch wieder teuer fürs US-Militär. Und in den USA würde man sich fragen, Moment, wohin führt das? Also ich glaube, dass die US-Regierung, dass Trump eben kein Interesse hat, dass da der Krieg jetzt wieder weitergeht. Aber gleichzeitig weiß ich nicht, wie die Iraner da sagen werden, ja, okay, wir geben jetzt alles auf.
Ja, und obwohl wir wissen, dass 10.000 mehr US-Soldaten sind auf der Weg dahin. Es gibt schon 50.000, also mehr sind auf der Weg. Also Trump hat selber gesagt, ich will das nicht, aber wenn es muss sein, dann würden wir weitermachen mit unserer Bombardement. Also, aber er will wirklich das nicht. Er will das nicht.
Ja. Glaube ich auch nicht, ja.
Also wie du sagtest, es ist der wirtschaftliche Konsequenzen sind schon so groß. Seine Umfragewerte sind schon im Keller. Also das merkt er und das liegt ihm sehr nah am Herzen. Irgendwas, das er nicht ignorieren kann. Aber vielleicht, Ingo, deswegen hat er einen anderen Streit angefangen, vielleicht als Ablenkung oder warum, sonst kann ich das nicht so gut erklären. Aber eine zweite Konflikt, das eröffnet hat letzte Woche, ein Streit mit der Papst.
Mit dem
also,
Papst, ja.
Trump hat letzte Woche auf Truth Social, seine Social Media Plattform, geschrieben, Papst Leo ist schwach im Umgang mit Kriminalität und einer Katastrophe in der Außenpolitik. Also nicht, dass das der Job von der Papst ist. Er hat weiter geschrieben, dass ich mag seinen Bruder Louis viel lieber als ihn, denn Louis steht voll und ganz hinter Maga. Er hat es verstanden, Leo aber nicht. Also der Post war ziemlich lang und er hat mehr oder weniger gesagt, dass Leo soll seine Nase raushalten von Sachen und Themen wie Außenpolitik, wo es nicht gehört. Wir haben gesehen, dass Papst Leo, wir haben schon gesagt, er war ziemlich zurückhaltend am Anfang, hat nicht Trump direkt kritisiert wegen seiner Einwanderungspolitik, aber hat auf jeden Fall Kritik gemacht in Januar, als die ICE Raids passiert sind in Minneapolis. Aber dieses Mal, er also bleibt nicht raus. Er sagt auch zu Reporters, die ihm gefragt haben, ich habe keine Angst für Trump.
Ja, er war da ziemlich entspannt, wie er jetzt von seinem Naturell her ist. Und hören wir mal kurz rein.
We're not politicians. We're not looking to make foreign policy, as he calls it, with the same perspective that he might understand it. But I do believe with the message of the gospel, blessed are the peacemakers, is a message that the world needs to hear today. Thank you very much.
Ja, also ziemlich straightforward, ne? Und ich glaube auch, dass er hat recht. Das ist sein Job, der Gospel zu sprechen. Das ist genau, er ist ein Vertreter von Gott als Papst.
Er ist der Stellvertreter Gottes, ja, genau. In der katholischen Kirche zumindest.
Papst Leo hat sogar den Krieg in Iran wiederholt verurteilt und erklärt, dieser habe zu absurder und unmenschlicher Gewalt geführt. Also auf jeden Fall kritisch von die anderen Erzählungen von besonders von Verteidigungsminister Pete Hegseth.
Und Papst Leo hat sich auch sehr kritisch geäußert gegen dieses Posting von Trump, dass heute Abend eine ganze Zivilisation sterben werde und hat gesagt, das geht gar nicht. Also auch da hat er dem Präsidenten, seinem Landsmann, Kontra gegeben.
Ja, aber ich frage mich wirklich, Ingo, welche Politiker streitet mit der Papst? Also was bringt
Donald
das?
Trump offensichtlich.
Offensichtlich, aber was bringt das? Also das ist nur, also man kann nur verlieren, oder? Ich glaube, es gibt ungesprochene Regeln in Politik bestimmt. Und ein ist, kein Welpen treten, okay, immer nett sein zu Kinder und der Papst nicht kritisieren oder mindestens nicht streiten mit der Papst. Also,
aha, gehört das in den USA zum Einmaleins der Politiker-Benimmregeln?
Ich glaube, für jeden.
Keine also, Welpen treten?
Ja, also, okay, Kristi Noem, vielleicht hat ihr Welpe erschossen.
Ja.
Aber guck mal, wo sie ist jetzt. Aber was bringt sowas? Also ja, ich frage mich, es ist nur eine Ablenkung von der Krieg in Iran oder nee, also wie wir wissen, wir haben schon diese, wie heißt die Redewendung, dünne Haut. Trump kann Kritik, er kann sich nicht zurückhalten, er muss antworten dazu. Aber der Papst, ne, man würde denken, dass Susie Wiles, seine Chief of Staff, dass jemand würde sagen, hey, weißt du was, nicht eine gute Idee, lass uns einfach
vergiss es,
diese Ärger woanders richten, aber der Papst, nein.
Es ist auch ein Risiko für Präsident Trump, weil wenn er sich mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche anlegt, natürlich Millionen katholische Wählerinnen und Wähler theoretisch auch bruskieren kann damit. Und es ist insofern, fragt man sich jetzt wirklich, was ihn da geritten hat, sozusagen dagegen zu sagen. Es lässt sich nur so erklären, seine Dünnhäutigkeit, wie du sagtest. Aber das Ganze wurde ja noch, oh, das ist ein Ablenkungsmanöver, aber das Ganze wurde ja noch skurriler, nachdem er diesen einen Post, wo er quasi den Papst beschimpft hat und ihm vorgeworfen hat, Week on Crime ist meine Lieblingsstelle an der, also wirklich, was, ja, aber wie auch immer, als er sei ja auch ein schlechter Politiker oder so. So, es hat so ein bisschen was von Kindergarten, so, selber doof, weißt du? nach diesem Post hat er wirklich, und bei Trump, man, also wie oft haben wir das in diesen Podcast-Folgen schon gesagt, seit mehr als 5 Jahren, immer wieder, wenn er was rausgehauen hat. Was könnte das noch überbieten sozusagen? Und was kam raus? Ihr habt das alle mit Sicherheit irgendwo gesehen. Ein KI-generiertes Bild, von dem Trump selber behauptet, es stelle ihn nur als helfenden, heilenden Arzt dar. Aber
Roter Kreuz, Unterstützer.
Come on, im Prinzip ein Jesusbild von sich mit, also du hast gesagt, das muss man sich mal genauer angucken. Es ist nicht nur, dass er da...
Es gibt Adlern, es gibt Kampfjets im Hintergrund, plus eine amerikanische Flagge. Es gibt ein Licht, das kommt raus von Trumps Hand, als der andere Hand liegt auf der Kopf von, sieht aus wie ein Mann im Krankenhaus. Es gibt eine...
Ein Mann, der kurioserweise sehr ähnlich aussieht wie John Stewart von der Heute-Show, aber egal, vielleicht ist das nur Zufall, ja. Hat die KI aus Versehen gemacht.
Also die ganze Szene ist, also ja. Die Memes, die ja,
Engel
rausgekommen
in Soldatenform
sind.
Ja. Als
Engel in Soldaten und dann auch jemand, der sieht aus wie eine Mitglied von Lordi, diese finnländische Heavy-Metal-Band oder anyway, aber es ist die Memes, die rausgekommen sind mit so Karnevalkostüm, also mit dieser weiße Tunik und eine rote Schal. Ja. Also als Arzt. Also wirklich, es ist einfach lächerlich.
Ja, aber wieder ist man an der Stelle, wo man denkt, okay, wenn es nicht so ernst wäre und wovon wir hier reden, wäre es fast urkomisch oder lächerlich, wie du sagst. Und gleichzeitig denkst du, was bewegt ihn da? Denkt er, das hat jemand ihm zugespielt, denkt er, ach, das ist doch super, wir hauen es mal raus, mal sehen, was passiert. Oder ja, es lässt sich schwer erklären, vielleicht sieht er sich selber tatsächlich so in göttlicher Mission. Aber es gab dann eben eine Menge Kritik und da scheint er den Bogen echt überspannt zu haben. Was würde man im Englischen sagen? He went a step too far.
He went too far. Ja. Also man sah Kritik von jeder Ecke, von innerhalb seiner Partei, von Christlicher, von Priester, von Leiter verschiedener Organisationen. Alle haben das sehr kritisch gesehen, haben das als Blasphemie gesehen. Mhm. Es gab ein riesig Aufschrei.
Sich selbst als Jesus darzustellen, ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie man sonst Blasphemie definieren würde. Also
da würde man ein KI-Bild von Trump als Jesus bekommen. Also es ist wirklich ein Textbook.
Genau, und das ist, was ich meinte. Und genau hat er wohl selber kalte Füße bekommen, ja, und überlegt.
Und deswegen, er hat das zurückgenommen ein bisschen, er hat das Bild gelöscht, was wir sehen sehr, sehr selten mit Trump. Wie wir wissen, er macht irgendwas, das wir nennen Doubling Down, statt zu sagen, dass es ein Fehler war oder sich zu entschuldigen. Er sagt das wieder, er wiederholt das und das hat er sogar nach der Löschung von diesem Bild hat er mehr oder weniger also eine andere Art von Bild gepostet, auch von KI. Er hat gesagt, dass jemand hat das ihm geschickt, aber wo Jesus saß neben ihm und hat seinen Arm um seine Schulter getan, hat er auch dann dazu geschrieben, die radikalen linken Irren mögen das vielleicht nicht, aber ich finde es ziemlich schön. Und es ist eine Art für Trump zu sagen, hey, okay, ich ändere das ein bisschen.
Das mit dem Ich als Jesus war ein Schritt zu weit vielleicht.
Aber trotzdem, nee, also Jesus und ich, also wir sind, okay, wir sind nicht eins, aber er ist auf meiner Seite. Wir
sitzen haben beide zusammen. Sogar auf dem Bild den gleichen Heiligenschein gemeinsam, die heilige Zweifaltigkeit sozusagen. Ja, aber es bleibt dabei, dass das ein riskanter, ein schmaler Grat ist zumindest. Quasi, denn dieses sich in der göttlichen Mission zu wähnen und auch Gottes Beistand oder auch dafür zu bitten, in diesem Feldzug, wenn man so will, zu sagen, das ist quasi auch im Namen Gottes sozusagen. Das ist etwas, was auch bei der christlichen Rechten, die sehr viele im Namen Gottes da sieht, aufgestoßen ist. Denn das ist, wie gesagt, ein zentraler Wählerblock sowieso, evangelikale Christen auch, aber auch die katholischen Christen. in den USA. Und das kam eben, glaube ich, nicht so gut an. Das war dann aber zumindest ein bisschen besser, Jesus an der Seite zu haben, als selber sich darzustellen.
Kann man machen. Also ich denke immer an meinen Vater. Er hat es war eine Art Gedicht. Er hat das immer in einen kleinen Rahmen auf seinen Schreibtisch. Und es war eine Geschichte von einem Mann am Ende seines Lebens im Himmel, ist mit Jesus und hat erzählt, dass er hat immer so zwei Fußabdrücke.
Genau. Spuren.
Gesehen in seinem Leben. Aber in den schlimmsten Zeiten sah er nur eins. Und er hat Jesus gefragt, warum hast du mich allein gelassen? Und Jesus hat gesagt, es ist in diese Zeiten, als dass ich dich getragen habe. Und
das sind genau Jesus-Spuren.
Und Dieses Bild von Jesus und Trump erinnert mich an diese
Bild. Was hätte dein Vater denn dazu gesagt?
Ja, das habe ich mich auch schon mehrmals in die letzte fast Jahr, seit er gestorben ist, gefragt. Und meine Cousine hat sogar mich letzte Woche eine WhatsApp geschrieben, was würdest dein Papa dazu sagen? Und ich glaube auch, ich habe neulich einen Bericht, eine Podcast-Folge, es heißt The Focus Group und Sarah Longwell, sie ist bekannt als jemand, der redet mit vier verschiedenen Wahlgruppen von links bis rechts und alle inzwischen. Es war sehr interessant, weil alle waren sehr kritisch über das Bild. Mhm. Nur Kritik, nur furchtbar, Blasphemie, geht nicht, kann nicht sein. Aber dann, als sie gefragt hat, wie siehst du diesen Streit zwischen Trump und der Papst und der Kritik von der Papst und der Kritik, also zurück von Trump, haben die meisten von den Trump-Wählern gesagt, ja, ich wünsche mich, dass der Papst würde sich seine Nase raushalten von Außenpolitik, dass er würde einfach bleiben bei Religion und der Kirche und sein Thema und lass Trump also seinen Job machen und Leo so seinen eigenen Job und haben wirklich Trump unterstützt und das hat mich total überrascht, obwohl, wenn ich denke an meinen Dad, in einer Art kann ich total vorsehen, dass er könnte sowas Ähnliches gesagt haben.
Naja, es war ja auch immer ein Thema, auch wenn es um Katholizismus in den USA geht, als zum Beispiel der erste katholische Präsidentschaftskandidat dann auch wirklich ins Weiße Haus gewählt wurde, John F. Kennedy. Da war das ein Riesenthema Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, ob das jetzt quasi ein Satellit des Vatikan im Weißen Haus sitzt, quasi ob der jetzt direkt Anordnungen und Befehle vom Papst entgegennimmt und entsprechend dann handelt oder ob er ein unabhängiger Präsident im Interesse der USA sein würde. Und das war ein großes Thema, war dann ein bisschen weniger ein Thema, als dann Joe Biden Präsident wurde, eben auch ein katholischer Präsident. Und insofern ist so eine gewisse, ich sag mal, Haltung auch unter Katholiken in den USA, hier, du kümmerst dich ums, wenn man so will, Seelenheil und ums Geistliche und so, aber bei Politik, bitte, da halte ich raus. Insofern glaube ich das auch, dass das so vielleicht ein bisschen die Haltung auch ist. Aber bei deinem Papa, bei Paul, könnte ich mir auch vorstellen, dass er das so ähnlich gesehen hätte. Ja. Also keine, das Jesusbild wäre einer drüber gewesen, sehr drüber gewesen, aber...
Der USA ist gegründet an diese Trennung zwischen Kirche und Staat und es gibt so viele Christian Nationalists, die wollen diese Trennung nicht mehr, die wollen, aber trotzdem.
Einerseits, und dann hast du aber überall dieses In God We Trust und God Bless America, also ein christlicheres
aber wenn es gibt
oder ein religiöseres Bild.
Wenn es gibt eine Kritik von der Vertreter Gottes selbst, dann wir wünschen, er würde einfach in stay in your lane. Also du sollst dich kümmern um Sachen, die gehören zu der Kirche und nicht zu die staatliche Affairs.
Ja,
also
insofern. Sorry, mich ich unterbreche, Jeff, aber das ist genau dieser Zweikampf, den wir in den USA jetzt erleben auch. Mhm. Welches Land wollen die Vereinigten Staaten von Amerika sein? Die einen sagen, ein multiethnisches, multireligiöses Land, in dem quasi jeder nach seiner Fasson glücklich werden will, um wie es mal Friedrich der Große gesagt hat. Oder ist es ein weißes, christlich dominiertes, geprägtes Land mit eben all diesen Elementen, die da auch reinkommen? Und ich glaube, deswegen spielt Trump damit auch und liegt dann eben ein paar Mal daneben, wie wir in der Vergangenheit schon noch ein paar Mal gesehen haben. Ja. Aber auch dieser Bezug auf, er sieht sich ja auch durch das überlebte Attentat, sehen seine Anhänger, aber er selbst sich auch als in göttlicher Mission mit
allem Auftrag. Jesus ihn gerettet für irgendwelche Grund. Ich glaube auch, dass für viele Christians, für viele Katholiken vielleicht, die haben viel davon, wir haben schon über One-Issue-Voters gesprochen, Leute, die wählen für, sie haben ein Thema, das so wichtig ist, dass alles anders wird ausgeblendet. Und für viele von dieser Katholiken, das Thema ist Abtreibung. Und ich glaube auch, dass Trump mit seinen drei Konservativrichter auf der obersten Gerichtshof, dass der Supreme Court hat das tatsächlich geschafft, Abtreibungsrecht wegzunehmen, also das ist illegal.
Also es zumindest an die Bundesstaaten zurückzugeben und jeder Bundesstaat kann dann entscheiden, wie er will, aber es gibt und kein nationales
viel
mehr.
Wir haben dagegen entschieden und das wirklich schwierig gemacht für viele Frauen, nicht nur Abtreibung zu kriegen, aber einfach gesundheitliche Vorsorge zu bekommen. Aber das für viele Katholiken so ein Thema war und so wichtig war, dass die könnten dann die ganze, was die nicht sehen wollten, wie mein Vater immer gesagt hat, Nase zu halten und haben ihm gewählt. Obwohl die finden viele Sachen, denn schwer auszublenden.
Entspricht aber nicht unbedingt dem christlichen, genau, auch dem katholischen oder evangelikalen Bild eines, wie man sich verhalten sollte, ja.
Genauso vielleicht für eine ziemlich neue Katholik wie Vizepräsident J.D. Vance. Also er ist jetzt Vertretung von der Trump-Regierung, der neulich letzte Woche auf die Bühne war in Georgia auf einen Turning Point USA-Veranstaltung. Turning Point USA, wenn man erinnert, ist diese Organisation, das Charlie Kirk gegründet hat. Er ist in September letztes Jahr erschossen bei einem Turning Point Event, als er saß auf einer Bühne und sein Ding war immer so, Studenten besonders zu debattieren und war, wie viele Leute das sehen, verantwortlich für eine ziemlich starke, muss man sagen, konservative Bewegung, besonders auf Uni-Campus in die USA.
Besonders unter weißen, jungen Männern und Wählern.
Genau. Und Vance war letzte Woche bei dieser Turning Point USA-Veranstaltung eine Veranstaltung, das sollte sehr freundlich sein.
Ein Heimspiel
zu Vance, also der sehr eng ist mit Erica Kirk, Charlie Kirks Witwe. Und es war für ihn auch schwierig. Er hat so ein paar Hecklers, ein paar Leute, die haben was von hinten geschrien.
Zwischenrufe und Buhrufe auch.
Auf jeden, also jemand, der hat geschrien, Jesus Christ unterstützt nicht Genozid. Also wahrscheinlich eine, wegen diese Post auf True Social, wegen die die ganze Zivilisation wird getötet, wird sterben in Iran. Jemand anders hat geschrieben, you're killing children, also Kinder sterben. Ich glaube auch wegen die Schule, das bombardiert war am Anfang der Iran-Krieg. Und er hat auch dann dazu gesagt, ich weiß, dass ihr mögen Kriege nicht. Ich weiß, dass das ist ein Thema, das für viele von euch das schwierig ist. Und na, er sitzt da, wie wir wissen, auch von diesem Artikel, der vor einer Woche rausgekommen ist in die New York Times. Vance war eigentlich wahrscheinlich die einzige in Trumps wirklich innere Circle, der hat gesagt, ich bin gegen diesen Krieg, aber es ist deine Entscheidung, aber lass mich sagen, ich bin dagegen. Und es ist auch, ne, er hat bestimmt Augen auf Eyes on the Prize, ne, so er denkt schon an 2028, er will
die
bestimmt.
Die nächste Präsidentschaftswahl.
Genau, an der nächste Präsidentschaftswahl. Und diese Versprechung, dass Trump und Vance zusammen gemacht hat an die MAGA-Basis, dass die würden kein Forever Wars, keine lange Kriege im Ausland führen. Und das ist jetzt, wie man sieht, nicht der Fall. Und das wollte er vermeiden, das hat er nicht geschafft. Insofern, er sitzt
noch
da.
Ist es kein Forever War, ich meine.
Aber trotzdem ein Krieg,
ein Krieg
das
im Nahen
viel
Osten,
mehr
auf jeden Fall.
Kostet, auf jeden Fall, das viel
Fall.
Schaden an der Weltwirtschaft bringt, irgendwas, das seine Unterstützer auf jeden Fall, die paying the price dafür, dass die amerikanische Bevölkerung zahlt für diesen Krieg an der Tankstelle und bald wahrscheinlich woanders auch. Aber Vance ist seit 2019 Katholik und er hat Leo ermahnt und sagte, wenn er sich zu theologischen Fragen äußern wolle, mussten seine Äußerungen in der Wahrheit verankert sein. Vance sagte, genauso wie es wichtig ist, dass der Vizepräsident der Vereinigten Staaten vorsichtig ist, wenn er über Fragen der öffentlichen Politik spricht, halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass der Papst vorsichtig ist, also ich kann nicht ohne Lachen das sagen, vorsichtig ist, wenn er über theologische Fragen spricht. Also bitte. Also
ja, jetzt müsste man die Empörung in deinem Gesicht noch
ich habe eine neue,
du als Katholikin
ich habe ein neues deutsches Wort. Ich habe das gecheckt. Ich weiß nicht, ob das der richtige ist, aber ich würde sagen, was für eine Dreistigkeit. Dreistigkeit, ist das das richtige Wort?
Ja.
The audacity, auf Englisch würde man sagen, the audacity, dem Papst zu sagen, er soll vorsichtig sein, wenn er über Theologie spricht, bitte, von diesem neuer Katholik, von dieser, oh Mann, es ist wirklich... unverschämt.
Naja, zumindest jemand, der einerseits Zeit seines Lebens, seines Erwachsenenlebens quasi sich mit Theologie beschäftigt hat und natürlich jetzt als oberster Vertreter oder als Vertreter Gottes, Stellvertreter Gottes, quasi, ich sag mal, sowas wie eine Instanz in theologischen Fragen ist, dazu sagen, ey, sei mal vorsichtig, mein Guter. Das, ja, ich glaube, Dreistigkeit ist ein gutes Wort dafür.
Okay, gut. Oder Dreistigkeit. Dreistigkeit.
Ja, das ist schwierig.
Genau, aber es war auch ein bisschen diese Vorsicht. Ne? Sei vorsichtig. Was war das? Eine Drohung? Oder, also man muss auch erinnern, J.D. Vance war ein von den letzten öffentlichen Politiker, dass der letzte Papst, Papst Franziskus, gesehen hat, wo er gestorben ist. Warum lachst du? Weil du ja. erinnerst an die Meme.
Du meinst, leg dich nicht mit J.D. Vance an, lieber Papst. Ja, genau. Das könnte gefährlich werden. Oder nee, zumindest lad ihn nicht zu einer Audienz ein in naher Zukunft.
Nee, aber wirklich, ja. Ich finde...
Ja, aber es ist schon interessant, dieser Rift. Aber das ist überhaupt, bei so wie du sagtest, bei einer Turning Point USA-Veranstaltung, Buhrufe, Zwischenrufe, kritische Fragen, Konfrontationen gab bei einer Sache, die eigentlich eine komplette Jubelarie für die MAGA-Bewegung ist oder sein sollte. Ich sag mal so, meiner Meinung nach sehen wir da jetzt nicht, dass das komplett erodiert und sich MAGA abwendet von dieser Trump-Regierung. Das wäre zu weit gegriffen und da sind wir noch lange nicht. Aber dass es Risse dieser Art gibt in diesem Fundament, das doch eigentlich so unverrückbar immer galt, egal was. Ne? Du zitierst oft diesen Satz von Trump, ich könnte jemanden erschießen auf der Fifth Avenue und würde keinen Wähler verlieren. Das galt immer bislang wie ein Trump-sches Gesetz sozusagen. Dass wir diese Risse jetzt sehen, ist interessant. Und gerade, dass diese Unzufriedenheit, auch das, wie du sagtest, einer der Gründe, warum Trump, glaube ich, diesen Krieg auf keinen Fall ab Mittwoch theoretisch wieder aufnehmen will, sollte sich da kein Verhandlungsergebnis erzielen lassen. Das finde ich schon interessant. Und die Umfragewerte insgesamt. Und gleichzeitig ist es so, wie du sagst, naja, halt dich da raus, sagen viele in dieser Focus Group. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt ein Turning Point Trump ist, sondern aber trotzdem eine interessante Entwicklung.
Amerikaner können, ich glaube, viel aushalten, also wenn es geht um Trump. Aber wie wir gesehen haben, wenn es geht um ihre Portemonnaie, das halten die nicht aus. Ich glaube, das ist der größere Thema. Das
ja,
ist
aber auch Blasphemie scheinen sie in der Form jetzt nicht so zu gutieren und, ja. und diesen Krieg dann aber auch dieses...
Für manche auf jeden Fall. Für manche Wähler wird das ein Schritt zu weit sein. Aber ich glaube, groß und ganz, mal sehen, ob das wirklich oder ob das, wie du sagtest, ein Riss ist oder ne, also der erste Tropf. Und das wird ein Flut. Mal sehen. Aber
genau, vielleicht ist ein Riss, wenn irgendwo Wasser eindringen kann, das kann dann irgendwann sich ausdehnen und Sprengkraft bergen. Und insofern ist das, wie ich vorhin auch sagte, ein schmaler Grat, auf dem die Regierung da balanciert gerade. Und ich glaube, sie sollten zumindest dieses quasi im Auftrag Gottes sich zu sehen, zumindest vorsichtiger formulieren. Es macht nicht den Anschein, im Gegenteil, auch der Verteidigungsminister Pete Hegseth sieht sich da sehr in der Tradition, wurde vom Papst deswegen ja auch schon gerügt sozusagen. Aber der hat auch in der vergangenen Woche für Schlagzeilen gesorgt, mit Bezug auf theologische, ich nenne es mal Rahmen, die er da gesetzt hat. Und zwar hat er auch für eine Menge Memes dabei für gesorgt. Bei dem Versuch nämlich, einen vermeintlichen Bibelvers zu zitieren, bei einem Gebet im Pentagon. Auch das haben vielleicht viele von euch mitbekommen, dass Pete Hegseth da ein vermeintliches Bibelzitat von Ezekiel 25,17 zitiert hat. Und tatsächlich war es aber fast durchgängig eine berühmte Filmszene aus Pulp Fiction. Und zwar
The Gospel of Quentin Tarantino.
Genau. Ja, die Stelle eben, wo die, also ein großartiger Film, sind wir uns alle einig, und ein gerade auch für unsere Generation ein Kultfilm, ein wirklich agendasettender Film. Und diese Szene ist auch wirklich sehr typisch auch aus diesem Film, eine Kultszene, wie dann eben die Figur, gespielt von Samuel L. Jackson, quasi ein Killer, Auftragskiller, kurz bevor sein Opfer erschießt, zitiert er eben Hesekiel 25,17 aus dem Alten Testament. Und das Original, es gibt natürlich einen Bezug dazu, der ist sehr viel kürzer, 3-4 Sätze nur. Und den ganzen Vorbau davor, die ganze Rampe, die er baut, ich will das jetzt gar nicht alles zitieren, das würde zu weit führen, aber die hat sich Quentin Tarantino mit seinem Drehbuchautoren zusammen ausgedacht. Und Hexeth hat das natürlich jetzt im Zusammenhang auch mit der Rescue, der Combat Search and Rescue Mission, also der erfolgreichen Mission, um den abgeschossenen Piloten wieder zurückzuholen und zu retten, in den Zusammenhang auch gesetzt und hat jetzt nicht gesagt, das ist jetzt hier Zitat direkt 1:1 aus dem Alten Testament, aber überhaupt damit zu kommen im Prinzip und alle, nicht nur große Filmfans, auch so Halbfilmfans sehen sofort, ey, die Stelle, die ist doch aus einem Quentin Tarantino Film, ja. Das war jetzt nicht unbedingt Blasphemie in dem Sinne, aber ich glaube, es hat Pete Hegseth, der in letzter Zeit so ein paar Patzer hatte, würde ich mal sagen, und auch für Spott und Gelächter zumindest auch bei seinen Kritikern sowieso, aber auch in den eigenen Reihen gesorgt hat. Ja, das war auf jeden Fall etwas, was auch für Schlagzeilen in den USA gesorgt hat, denn ja. Ich glaube, das
von
ist
KI-generierte Jesus-Bild zu einer Gospel of Quentin Tarantino. Das, ist diese Administration. Also,
wenn es auch da wieder, wie so oft müssen wir sagen, wenn es nicht so um so ernste Dinge ginge wie Krieg und Frieden, nicht nur im übertragenen, sondern auch im buchstäblichen Sinne, wäre es unterhaltsam. Und man braucht auch, glaube ich, diese Memes auch, um es irgendwie auch zu verkraften. Also wir, so ein bisschen Comic Relief bei manchen. Aber wir reden eben über etwas, was wirklich viele Konsequenzen hat. Und insofern, ja, muss man sich echt wundern, ob die das als Film, als Joke, als Witz sehen und das nicht ernst nehmen oder was das soll. Ja, was ist das? Was ist der Gedanke dahinter? Und fragt sich, gibt es überhaupt einen Gedanken
Once
dahinter?
Once a reality TV star, always a reality TV star. Vielleicht,
ja,
also
ist es vielleicht wirklich, hat das damit auch zu tun, ja.
Also wie dieser erste Film, die ersten paar Tage von dem Iran-Angriff. Und
ja, diese Filmschnipsel.
Die sahen aus wie Videospiel. Mhm. Also das war auch besonders irgendwas, wenn ich eine Familienmitglied hätte, die Soldat war oder also Mitglied der Militär, US-Militär, würde ich das sehr offensive finden.
Ja, und jetzt sehen wir diesen Truppenaufmarsch, der weitergeht und man kann sagen, vielleicht nur Drohkulisse, um dann Verhandlungsfolge zu erzielen, vielleicht aber auch, um weiteren Krieg zu führen. Und wenn ich finde es ein super Bild von dir, klar, wenn ich jetzt Angehöriger eines Soldaten wäre, der sich jetzt gerade auf dem Weg Richtung Persischen Golf befindet.
Aber das ist kein Spiel.
Eben, und dann wird das so quasi verhöhnt, dann hätte ich da mehr als schwere Probleme mit.
Ja.
Aber vielleicht schafft es das Verhandlungsteam, also es ist auch gar nicht klar gewesen, ob die Iraner tatsächlich da sich auf die Verhandlungen einlassen, aber das haben sie beim letzten Mal auch bis zuletzt offen gehalten und dann sind dann doch Verhandler angereist, denn ich denke auch in deren Interesse wäre eine Fortführung der Waffenruhe natürlich wichtig und mal sehen, wie diese Verhandlungen ausgehen. Der Countdown jedenfalls läuft und ich glaube nicht nur wir, sondern die Welt guckt mit angehaltenem Atem, was dabei rauskommt und man kann den Verhandlern nur wünschen, so wie es der Papst, der dann eben sagt, die Botschaft des Evangeliums lautet, selig sind die, die Frieden stiften. Also vielleicht ist das der Geist, der durch diese Woche weht und wir können in der kommenden Folge dann darüber berichten. Es wäre wünschenswert. Für die heutige Folge aber war's das. Vielen Dank für das Interesse, fürs Zuhören. Nochmal ein Glückwunsch, Jif, an dich, die für diesen Trans.
Danke, dass ich ein von euch sein darf. Ich freue mich, hier zu sein.
Ach, das warst du doch immer schon.
Jetzt auch im Herzen, aber jetzt auch
offiziell
auf Papier.
Genau. Mit deinem Pass. Und wie gesagt, ich freue mich auch auf die erste Reise, die du dann mit deutschem Pass vielleicht antreten wirst. Wir werden davon berichten. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Den Song hier, den kennt ihr garantiert. Yesterday. Hätten die Beatles fast in der Schublade vergessen. Zu viele Ideen einfach. Paul McCartney fand zum Beispiel, hier würden Streicher gut passen. Also hat er ein Streichquartett ins Studio eingeladen. Oder vielleicht einfach mal einen Song mit einem Refrain beginnen? Warum nicht? Die Tonbänder umdrehen. Den ersten Hardrock-Song aufnehmen. und immer wieder sonderbare Sounds einbauen. Die vier Jungs aus der Arbeiterstadt Liverpool haben die Popmusik auf links gedreht. Und ihre Legacy wirkt bis heute. Mein Name ist Oke Bandixen. Ich bin Beatles Hardcore-Fan. Und im Podcast Being the Beatles, eine Pop-Revolution, erzähle ich euch die Geschichte der wohl berühmtesten Band der Welt. Love, Peace und Hits. Aber auch falsche Entscheidungen, Frust und Streit. Being the Beatles findet ihr in ARD Sounds, überall wo es gute Podcasts gibt und natürlich hier, verlinkt in den Shownotes. Aber Vorsicht! Ihr werdet aus dem Podcast mit so einigen Ohrwürmern rausgehen. Ich würde mich trotzdem sehr freuen, wenn ihr bei Being the Beatles reinhört. It's all right.